Es gibt ja im Netz auch so ein regelrechtes Genre von Videos, wo Leuten das eingesetzt wird, das Implantat, oder das wurde eingesetzt. Und dann sieht man sie zum ersten Mal, wo das aktiviert wird und wo der Arzt einen Schalter umlegt und dann der Patient, die Patientin das erste Mal hört. Und das ist so faszinierend. Also da muss ich, glaube ich, das Gerät gar nicht in Händen halten, weil diese Videos so viel
Emotion pur.
wirken. Also ich bin eh nah am Wasser gebaut, zugegeben, aber ich
Echt?
glaube, dass da wirklich jeder gerührt ist, dass sich
Ja,
das anschaut.
Gänsehautfeeling, das
Wahnsinn.
stimmt.
Wenn dann die kleinen Kinder dann das erste Mal irgendwie die Eltern hören können, das ist schon wirklich, wirklich toll, ja.
Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Herzlich willkommen bei den Hörgesprächen. Ich bin Carola Gausdorf, freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Wir sind schon in der dritten Staffel der Hörgespräche und die Sie jederzeit natürlich anhören können, überall da, wo es Podcast gibt. Gibt es ein paar sehr interessante Gespräche. Klicken Sie mal rein, hören Sie mal rein bei unseren Hörgesprächen. Heute haben wir einen Gast eingeladen, der wahnsinnig gut Stimmen imitieren kann und fürs Drüberreden von Videos berühmt geworden ist. Mit seinen Kollegen. Er ist Mitglied der Satire-Truppe Maschek. Herzlich willkommen, Robert Stachel. Hallo.
Danke für die Einladung. Hallo.
Jetzt habe ich gesagt, ein Trio eigentlich, Maschek. Wo sind die anderen zwei?
Ja, einer ist heute nicht da, der ist gerade noch auf Reisen und der andere ist schon vor einigen Jahren sozusagen in Karenz gegangen, weil er sich entschlossen hat, Kaffeebauer zu werden.
Spannend.
Spannend, aber nicht mit unseren Auftrittszeiten vereinbar und deshalb sind wir quasi
Geschrumpft. Und zu zweit.
genau.
Der zweite ist der Peter Hörmannseder. Und der in Karenz quasi ist, das ist der Ulrich Salomon. Und den geht's gut. Wo
Es
ist der?
geht beiden gut. Ulrich baut den Café in Nicaragua an.
Habt ihr noch
Und
Kontakt?
wir haben noch Kontakt, wir sind noch gut befreundet und reden nur mehr über Kaffee und übers Leben, aber nicht mehr über
Philosophiert.
Videobilder. Ja.
Maschek, ihr seid 1996 gestartet ins Showbusiness, jetzt nur noch zu zweit unterwegs. Für diese Live-Synchronisationen seid ihr wirklich bekannt geworden. Du hast ganz, ganz vielen Prominenten deine Stimme geliehen. Können wir so zwei, drei hören?
Oh Gott.
Also sogar Sebastian Kurz war mit dabei im
Oh.
Repertoire.
Gerade Sebastian Kurz war immer eine leichte und eine Lieblingsrolle. Sebastian Kurz, es ist einfach so ein Stimmbruch, Jugendlicher, wo sich so ein bisschen die Stimme überschlägt. Und in Wahrheit ist das immer so der streberhafte Schüler aus der Klasse unter mir, den ich so im Kopf habe. Obwohl er 14 Jahre jünger ist, also noch im Kindergarten war, wie ich maturiert habe.
Was war die schwierigste Stimme zu imitieren? Man muss ja so gut zuhören, wenn man sowas
Man
machen
muss
will.
gut zuhören, aber im Wesentlichen, glaube ich, passiert das automatisch. Also wenn man das macht, was wir machen, dann gewöhnt man sich an, dass man Stimmen einfach aufnimmt. Also wir sagen dann auch oft, wenn wir irgendwie im Zug sitzen gemeinsam und man hört interessante Stimmen, dann sage ich oft so, wart kurz, ich bin auf Recording und dann hört man sich das so an und versucht es sich zu merken, wie halt bestimmte Leute sprechen. Also es ist wie so, wie ein Karikaturist sich Figuren anschaut oder Skizzen macht, macht man sich quasi Hörbilder, die man dann wieder aufgreift. Und genauso ist das, wenn wir Nachrichten schauen. Ist nicht so, dass wir uns hinsetzen, wenn ein neuer Minister auftaucht oder ein neuer internationaler Politiker gewählt wird, dass man sich jetzt hinsetzt und ewig studiert, was macht der genau und was hat der für Charakteristiken, sondern man kriegt es eh en passant mit über die Nachrichten und irgendwann versucht man es abzurufen.
Aber du hast trotzdem ein gutes Stimmengehör. Immer schon gehabt.
Hoffentlich. Ich weiß, es ist immer so schwierig, das von sich selbst zu behaupten, aber irgendwas wird schon dran sein. Also irgendeine Grundbereitschaft, sich Stimmen so anzuhören, dass man sie auch reproduzieren kann. Ich bin ja auch so ein bisschen ein Chamäleon, wenn ich mit Leuten spreche. Also ich versuche mich ganz automatisch immer ein bisschen der Umgebung anzupassen. Mhm. Ich kann das, ich habe so nicht meine ganz, ganz eigene Stimme, die ich dann immer durchziehen muss um jeden Preis. Also wenn ich jetzt in Wien mit Leuten im 10. Bezirk rede, rede ich wahrscheinlich auf einen anderen Ort, als wenn ich in Deutschland oder in Tirol mhm. mit Leuten rede. Also ich nehme da irrsinnig schnell auch die Umgebung auf und bis zur Selbstverleugnung oder bis zu dem Punkt, wo andere Leute sich dann sogar vielleicht ein bisschen angegriffen fühlen, mache ich das automatisch.
Aber das muss man auch können, das ist auch eine Kunst.
Ja, Kunst oder Fehler, das ist nah beieinander. Ja.
Es heißt ja Hörgespräche, unser Podcast. Was bedeutet Hören für dich?
Also sehr, sehr viel. Es ist, glaube ich, von allen Sinnen der am selbstverständlichsten da ist und von dem man sich möglicherweise auch am schwierigsten vorstellen kann, dass er nicht da ist. Klar, es ist schwer vorstellbar, nicht zu sehen, aber ich kenne auch Leute, die jetzt zum Beispiel, jetzt darf ich die Krankheit nicht sagen, die sie gehabt haben, aber diese Krankheit, die in den letzten 2 Jahren ein Problem wurde in Österreich, es kommt mir viel zu blöd, wir müssen das irgendwie umschiffen. Ich sage es einfach so, wenn man alle 5 Sinne nebeneinander herstellt, wahrscheinlich ist jeder gleich wichtig und die Abwesenheit von einem Sinn ist sicherlich in jedem Fall problematisch. Aber irgendwie kann ich mir vom Hören am wenigsten vorstellen, dass es ganz weg ist. Mhm. Also man kann die Augen zumachen und zurechtkommen, obwohl man natürlich sich schwer vorstellen kann, blind zu sein. Mhm. Aber so der temporäre Verlust oder mal einen Tag nicht zu sehen oder so, das ist alles viel vorstellbarer als gar nicht zu hören, finde ich. Also es ist so, für die ganze Orientierung, für das ganze, ja, in der Welt unterwegs sein, scheint es mir der zentrale Sinn zu sein. Ich merke das auch daran, was man parallel machen kann. Also ich kann mir völlig andere Dinge ansehen, während ich etwas höre und mich aber voll auf das Hören konzentrieren. Ich mache mir das teilweise sogar zu eigen, wenn ich eine längere Zugfahrt habe, dass ich bewusst nicht rausschaue aus dem Fenster, sondern wirklich die Augen zumache oder teilweise ein Computerspiel spiele, was sozusagen das Hirn und die Augen völlig abschaltet und dann ein Hörbuch hören. Da kann ich mich voll darauf konzentrieren. Das ist wirklich absurd. Mhm. Ich kann nebenher irgendwie Tetris spielen am Handy und
also das Hören ist ganz, ganz wichtig für dich.
Und das Hören ist dadurch voll konzentriert auf irgendwelche Nachrichten oder Podcasts. Ja.
Mhm. Weil es jetzt ums Hören auch geht, kümmerst du dich um deine Ohren? Sind die Ohren in Ordnung?
Die Ohren sind in Ordnung, glaube ich. Also ich habe leider seit 1,5 Jahren einen Tinnitus. Mhm. Und dadurch bin ich zum ersten Mal konfrontiert damit, dass es nicht selbstverständlich ist. Also das, wie soll ich sagen, das Hören funktioniert ja noch, aber es ist doch ein anderes Bewusstsein und wie das gekommen ist, bin ich mir aufgewacht und es war so das Geräusch, das man halt hat, wenn man am Vorabend von Rockkonzert war oder sehr, sehr betrunken in einer sehr lauten Gesellschaft. Also einfach so eine Hangover-Stimmung und dann geht es aber nicht mehr weg.
Ist das konstant seitdem?
Konstant seitdem, es ist nicht
seit 1,5 Jahren?
Ja, genau.
Immer da, begleitet immer da. Dich ja. Tag und Nacht?
Ja.
Auch wenn, also in der Nacht, wenn man einschläft?
Immer. Es ist nicht sehr laut und es ist sehr hoch und es ist auf beiden Ohren, das heißt, es befindet sich sozusagen in der Mitte oder nirgends, wie man halt möchte, aber es ist immer da und es war die ersten Wochen. Ich habe dann bin natürlich sofort zum Arzt gegangen und habe das abklären lassen, dass das nichts Organisches ist. Und dann die einen sagen, es ist irgendwie nur Psychogen und die anderen sagen, es ist könnte weggehen oder es ist irgendeine Form von Umwelt, wie soll ich sagen, Belastung. Fakt ist, es ist da und es geht nicht mehr weg. Ich habe seither mit einigen Leuten darüber geredet und das bestätigen einem viele, also man erfährt erst, wie viele Leute das haben.
Ja, das haben ganz, ganz viele, ja, ja.
gerade dann im mittleren Alter, wo das zu beginnen scheint. Und dann habe ich teilweise so Gespräche, wo man dann darüber redet, welche Frequenz ist die angenehmere. Also meine Frequenz ist sehr, sehr hoch und dadurch stört es in einem normalen Gespräch nicht. Ne? Und dann hat mir jemand erzählt, der hat das auf so einer mittleren 1000-Hertz-Frequenz oder so, so ein ständiges Geräusch. Und das stelle ich mir viel Ärger vor, nicht? Wenn das quasi wie
konstant da ist.
Wenn du dir das Gesichtsfeld, um es mit dem Sehen zu vergleichen, ne? Man hat das Gesichtsfeld und es ist wahrscheinlich ein Unterschied, ob du am Rand irgendeinen Schaden hast oder genau in der Mitte. Mhm. Bei mir ist es halt quasi irgendwo am Rand und beeinträchtigt mich nach einem Jahr erstaunlich wenig. Also ich bin erstaunt, dass es möglich ist, damit klarzukommen.
Gerade in deinem Beruf, ne?
Gerade in meinem Beruf, ja.
Wo es ums Hören auch geht.
Ich höre auch genauso gut. Ich höre halt das immer auch. Mhm. Also
gibt es da gute und schlechte Tage?
Ja.
Ist da irgendetwas? Hast du da besonders viel Stress? Oder
es gibt, ich habe wirklich bemüht mich seit einem Jahr, irgendeinen Zusammenhang mit Alkohol, mit Stress, mit Auftreten, mit Umgebungslautstärke. Nichts. Mhm. Also wenn irgendjemand das hört und ein Mega-Experte ist, bitte. Ich als Versuchskaninchen.
Es gibt nämlich jetzt auch Studien, dass Cochlea-Implantate diese Tinnitus-Beschwerden lindern können. Wie stehst du zu sowas? Zu Studien, die das belegen, die in Zukunft eben Patienten, und davon gibt es ja jetzt immer mehr, helfen können. Wäre das ein Thema schon?
Also für mich wäre es kein Thema, nein. Das ist,
weil das Geräusch noch nicht so...
Naja, weil das die Beeinträchtigung lange nicht so, so gravierend ist. Ich finde das Cochlea-Implantat faszinierend. Also ich bin ja auch so ein bisschen ein Technik-Nerd und mich fasziniert das schon mal technisch, dass das funktioniert. Aber auch, also wir haben ja mit Maschek vor einigen Jahren für die Firma Medell
den HNO-Kongress begleitet,
genau. Und das war hochinteressant. Ich habe davor nichts gewusst davon. Ich wusste eigentlich nicht, dass Gehörlosigkeit auf diese Art mehr oder weniger heilbar ist oder sehr, sehr stark, sehr gut therapierbar. Und ich habe auch einen Bekannten, der hat einen Hörsturz gehabt, also ähnliches Problem wie ich, hat normal gehört und dann auf einmal auf einem Ohr war es weg. Und der hat gesagt, das hat ihn so wahnsinnig gemacht, darauf zu warten, dass das wieder kommt, dass er sich irgendwann das Implantat machen hat lassen. Und das war halt für ihn dann das geringere Übel. Ich kann es mir mit dem, was ich jetzt habe, also wenn man mir sagen würde, du kannst jetzt deine Ohren oder dein Gehör implantieren lassen und dann ist der Tinnitus weg, das würde ich nicht machen. Da ist der Leidensdruck nicht groß genug. Aber natürlich, wenn ich in irgendeiner Weise stark hörgeschädigt wäre, würde ich das natürlich in Erwägung ziehen, klar.
Aber es war ein Hörsturz, nein, die Ursache war, damals bei dir.
Das weiß man nicht.
Das weiß man gar nicht.
Das hat der HNO-Arzt nicht feststellen können.
Die Medizintechnik ist ja spannend, entwickelt sich ja von Jahr zu Jahr weiter. Der Sitz von Medell ist ja in Innsbruck, also das ist ja ein österreichisches Produkt. Wie du das kennengelernt hast, was waren da die ersten Eindrücke? Du hast das ja auch sicher in Händen gehalten, so ein Cochlea-Implantat.
Nein, habe ich nicht. Nein, ich durfte das nie in Händen halten.
Das muss man ändern.
Vorwurf an die Geschäftsführung. Man hätte mir das zeigen müssen.
Es ist schon ein Wunder, dass da eingesetzt wird.
Na, ich finde es toll und es gibt ja im Netz auch so ein regelrechtes Genre von Videos, wo Leuten das eingesetzt wird, das wurde eingesetzt. Und dann sieht man sie zum ersten Mal, wo das aktiviert wird und wo der Arzt einen Schalter umlegt und dann der Patient, die Patientin das erste Mal hört. Und das ist so faszinierend. Also da muss ich, glaube ich, das Gerät gar nicht in Händen halten, weil diese Videos so viel...
Emotion pur.
Also ich bin eh nah am Wasser gebaut zugegeben, aber ich glaube, dass da wirklich jeder gerührt ist, dass sich das anschaut.
Gänsehaut-Feeling, das
Wahnsinn.
Stimmt.
Wenn dann die kleinen Kinder dann das erste Mal irgendwie die Eltern hören können. Es ist schon wirklich, wirklich toll. Ja.
Also du hast
Man
dich auf
würde
dem
sich
Thema
wünschen,
wirklich
naja, damals in
eingelesen.
Vorbereitung auf diesen Kongress, klarerweise. Aber man würde sich wirklich wünschen, dass Ähnliches für Sehen auch bald möglich wird. Ja.
Mit solchen Resultaten,
Ja.
ja. Jetzt nochmal zurückzukommen zu deiner Gruppe. Wie seid ihr eigentlich auf den Namen Maschek gekommen damals?
Das ist ein altes, altösterreichisches Wort, kommt eigentlich aus dem Ungarischen, Magik wahrscheinlich, ne, oder Mausik, ich weiß nicht. Die Maschek-Seite, das ist so ein alter Ausdruck für von hinten rum daherkommen, also jemanden austricksen oder buchstäblich ins Theater sich hineinschleichen über die Hintertür. Und das hat uns, wir haben irgendwie ein Faible für diese altvaterische Sprache gehabt und das waren so die ersten Kabarett-Gehversuche, lange bevor wir das mit dem Fernsehen gemacht haben, dass wir uns ja so mit altbackenen Dingen beschäftigt haben. Also so dieser jugendlichen MTV-Kultur unserer Jugend wollten wir sozusagen das ganz Alte entgegensetzen. Irgendwie sehr seltsamer Ansatz aus heutiger Sicht, aber so war das halt. Und das so haben wir diese Maschek-Figuren kreiert. Das waren eher so alte Opas. Und ich glaube, ich verzettel mich jetzt und fange den Satz nochmal an. Maschek kommt also von diesem altwienerischen Ausdruck von der Maschek-Seite kommen, also von hinten rum, den Hintereingang benutzen, jemanden austricksen, jemanden übervorteilen. Und das hat uns irgendwie gepasst, auch als Metapher dafür, dass wir quasi den Fernsehbildschirm aufmachen und so von innen die Figuren spielen. Ne? Ich habe mir als Kind immer vorgestellt, dass im Fernsehkastel wer drinnen
Jemand drinnen
sitzt.
sitzt, oder was?
Ja, die waren ja noch so.
Die waren
Waren ja so
groß,
Kästen, da wäre es ja vorstellbar gewesen, dass wer drunter sitzt.
gell?
Und
Schöne Vorstellung
jetzt mit
manchmal.
dem Flachbild, die Jungen kennen das nicht mehr.
Nein, da gibt es die Vorstellung wahrscheinlich nicht. Jetzt seid ihr jede Woche in Willkommen Österreich bei Stermann und Grissemann, wo ihr jede Woche abliefern müsst. Ich stelle mir das schwer vor. Ist es so
Ja.
einfach, auf Knopfdruck lustig zu sein, was abzuliefern? Ist da ein unheimlicher Druck dahinter?
Ja, vielleicht habe ich deswegen den Tinnitus, weil dieser Druck wöchentlich liefern zu müssen. Ich habe das große Glück, dass der Peter Hörmannseder mit Nachnamen dass der sehr viel Vorarbeit macht. Also der sitzt schon einen ganzen Sonntag vor dem Computer und sichtet die Nachrichtenbilder der letzten Woche. Und er kommt schon mit einer Vorauswahl am Montag zur Sendung und manchmal hat er sogar schon eine Geschichte so fertig leotiert, dass wir gar nicht mehr viel machen müssen. Aber in der Regel sitzen wir dann gemeinsam zusammen ab Montag und versuchen, eine Geschichte und einen Dialog daraus zu machen aus den Bildern, die der Peter bringt. Und da wird dann oft noch was gedreht und noch ein bisschen geschaut, was ist eigentlich der Sinn oder in welche Richtung läuft es, was ist die Pointe. Aber in dieser Kombination schaffen wir das gemeinsam. Aber es ist schon großteils Peters Arbeit, diese Vorleistung, das alles zu sichten. Ich hätte auch gar nicht die Ausdauer, 7 Tage die Woche fernschauen
Das ist
und
schon mühsam.
Nachrichtenbilder. Ja, aber das
Sichten
macht er, das
nämlich,
müssen wir
ja.
ihn fragen.
Ja. Also das Material immer zur Verfügung zu haben und
Ja.
dann durchzuschauen, also Tag
Ja.
ein, Tag aus, gar nicht so leicht. Ist es schwierig, auf Knopfdruck lustig zu sein für
Nein.
dich?
Es ist schon schwierig, lustig zu sein, aber ich kann auch auf Knopfdruck nicht lustig sein. Ich kann auf Knopfdruck das reproduzieren, was wir uns ausgedacht haben. Das schon. Und das macht doch den allergrößten Spaß, eine Nummer, die fertig ist, immer neu zu spielen und immer noch zu verbessern. Das ist das, was mir eigentlich am allermeisten Freude macht. Also die Arbeit für den ORF ist eigentlich ja sowas wie die Pflichtübung am Anfang, wo die Nummer entsteht. Und am Ende des Jahres stellen wir dann aus den, naja, 42 Sendungen sind es, glaube ich, im Jahr, stellen wir dann einen Abend zusammen mit den besseren
The best
Nummern.
of.
Also meistens sind es knapp die Hälfte. Das ist schon mal immer eine große Freude, dass man sich die eigenen Nummern anschaut und sich dann mit einer bisschen einer Distanz sich anschauen kann, worüber lache ich selber noch oder was habe ich schon vergessen oder was lässt sich verbessern. Und dann spielen wir das 20, 30 Mal und die 30. Vorstellung ist dann eigentlich die beste.
Die beste.
Und die nehmen wir dann oft nochmal auf und stellen sie dann mit dem Ton stellen wir das Video dann nochmal online. Mhm. Das ist dann immer so, also die sich wirklich, wie soll man sagen, es gibt dann so einen Teil des Publikums, der sich bewusst diese letzte Show anschaut und das sind dann die das schon wissen, dass man,
wie weint er,
dass man besser wird.
Je älter, es dauert ein bisschen.
Naja, die meisten glauben ja, wir skripten das, aber tatsächlich wird das jeden Abend neu improvisiert und klarerweise hat man dann nach 20 Vorstellungen oder nach 15 hat man rausgefunden, was die beste Variante ist.
Und welche Gags gehen und welche nicht.
Welche gehen, welche nicht. Man testet das immer vor neuem Publikum. Und ja, so sowas macht großen Spaß. Und das hat wieder natürlich, um wieder die Brücke zum Hören zu schlagen, wenn du auf der Bühne sitzt und da unten sitzen 300, 400 Leute und man hört unmittelbar diese Reaktion. Da gibt es Theater wie in Wien, den Rabenhof zum Beispiel, wo du wirklich jeden Einzelnen raushören kannst. Trotz Tinnitus. Mhm. Und wenn dann Freunde von mir drin sitzen, kann ich das überprüfen, weil ich deren Lacher kenne. Ne? Dann weiß ich so, jetzt hat der gelacht.
Also wieder das gute Gehör.
Das
kann
gute
nicht
Gehör,
jeder Stimmen auseinander.
Aber auch die gute Akustik. Mhm. Also das ist schon ein Unterschied, ob ich im Rabenhof spiele mit 280 Plätzen, wo ich zu jedem Einzelnen quasi einen akustischen Kanal habe.
Oder
ob ich in Posthof Linz spiele, das was für Rockkonzerte gebaut ist und wo die ganze Akustik nur darauf ausgelegt ist, dass ich vorne eine E-Gitarre anschlage und das wummert bis nach hinten und ich kriege gar nichts zurück. Höchstens ein, wenn es wirklich ein guter Schmäh war, dann kommt so ein tosendes Wuff.
Du brauchst das, gell? Du musst das spüren.
Naja, aber den Einzelnen.
Ja, ja, ja.
Eben, es gibt ja Leute, die wollen den tobenden Saal haben. Das ist natürlich etwas, was einen beeindruckt, wo man sich dann auch denkt, wow, das sind alle wegen uns da. Aber es ist trotzdem mir es lieber, dieses Unmittelbare. Also, als würde man für jeden Einzelnen spielen.
Und das ist auch schön. Aber es kommt dieser Teamgedanke bei dir sehr stark durch. Hättest du auch die Karriere einschlagen können, alleine, Stand-up-Comedian, oder bist du schon so ein Teamplayer?
Nein, das hast du richtig durchgehört. Also ich bewundere Stand-up-Comedians.
Gar nicht so leicht, alleine.
Extrem schwierig.
Glaube ich.
Extrem schwierig und ich, natürlich gibt's Comedians aus hauptsächlich England, Amerika, die ich toll finde, die mich wahnsinnig zum Lachen bringen. Aber das hat auch einen Grund, glaube ich, dass das in diesen Ländern verankert ist und dass die wirklich tollen Leute dort sind. Es gibt im Deutschsprachigen ganz wenige, die das können und da gehören wir sicher nicht dazu. Also es ist einfach bei uns, es haben sich andere Formen besser entwickelt. Ja. Und
wer schwebt dir da vor, wenn du sagst, es gibt ein paar im deutschsprachigen Raum, die das bringen?
Also der für mich der Österreicher, der das wirklich gut kann, ist der Niavarani. Mhm. Der hat einfach ein Gespür oder auch eine Präsenz, sich hinzustellen. Und im Grunde kann der den buchstäblichen Schaß auf der Bühne lassen und die Leute werden darüber lachen. Das meine ich mit größtem Respekt. Mhm. Aber es ist nicht bei jedem der Schaß auf der Bühne lustig. Und das muss man auch können, dass man einfach durch seine schiere Bühnenpräsenz es schafft,
das Publikum zu fesseln.
Die Leute sofort zu haben. und ich glaube, dass das auch mit dem Dialekt zu tun hat, mit der Art der Sprache, was wir als natürliche Sprache verstehen. Und das ist, wenn es etwas gibt, was ich mir selber oder uns selber von Maschek, was ich gern ausstellen würde oder wo ich gern selber darauf hin arbeite, ja. Das ist, dass wir versuchen, authentische Nuancen in die Sprache reinzukriegen. Und da geht es uns gar nicht so sehr darum, dass es jetzt eine exakte Parodie von dem und dem Politiker und der und der Stimme ist. Also wenn wir im Radio arbeiten würden, hätten wir es gar nicht so leicht, weil es mit wenigen Ausnahmen sind das keine exakten Stimmen, Imitationen, sondern das sind Karikaturen. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Dialekt treffen will, dann muss der auch nicht genauso sein, wie er im Original ist. Aber er muss uns die Idee geben, dass das jetzt, wo ist der Mensch her, den ich da meine. Es passiert uns ja oft, wir spielen in Tirol und dann macht man einen Burgenländer und einen Vorarlberger und einen Salzburger und die Tiroler sagen, ah, alles super, aber die Tiroler, die kennt's nicht. Ne? Und dasselbe ist in Niederösterreich, ist es umgekehrt. Oder ganz zu schweigen von Deutschland, ne, wo wir uns ja sowieso nach der Decke strecken müssen, weil wir ja gerade mal Berlin und Bayern irgendwie unterscheiden können. Aber das ist, glaube ich, der Unterschied. Du arbeitest quasi nie mit deiner eigenen Stimme. Und das tun in Österreich sehr, sehr wenige. Fast jeder stellt eine Kunstfigur dorthin. Und das ist jetzt die lange Antwort auf das Stand-up-Comedy. Ja,
Also du bist im Team und das wird auch so bleiben. Ja. Was hat denn das Team Maschig vor?
Was wird denn? Das Team Maschig macht so weiter wie bisher.
Was sind denn die nächsten Pläne?
Wir machen Willkommen in Österreich noch, so Gott will, noch viele Jahre. Und Gott ist in dem Fall die Quote. Mhm. Also
die passt ja gut.
Die passt gut. Mhm. Und solange die Sendung verlängert wird, werden wir das machen. Und es ist für uns auf jeden Fall die bessere Wahl, als eine eigene Sendung zu machen, weil erstens gute Quote, wo wir uns nicht alleine verantwortlich fühlen müssen, im Gegenteil. Aber auch 4 Minuten pro Woche zu machen, ist, glaube ich, der bessere Deal, als wenn man jetzt, keine Ahnung, 10 Sendungen aus dem Boden stampfen müsste und dann ist wieder vorbei. Ne? Mhm. Auch dieses tagesaktuelle Dranbleiben, das ist zwar mitunter anstrengend, aber eigentlich kommt es uns mehr entgegen, weil wir auch beide Familie haben und schulpflichtige Kinder. Also man ist in einem Alltag anders eingebettet, wenn man regelmäßig arbeitet, statt auf einmal viel. Also natürlich würde es uns interessieren, irgendwie mal das Spielfilmformat oder fiktionale Serie oder sowas zu machen. Aber es ist im Moment bleiben wir noch dabei.
Und auf der Bühne?
Auf der Bühne wird es wahrscheinlich im nächsten Jahr was zum Thema, also wir haben immer auch Themenabende gemacht. Mhm. Das war eine Zeit lang Puppentheater, dann haben wir was gemacht.
Legendär, muss man sagen, beim Gusenbau oder bei den Schüssels. Also da seid ihr auch ausgezeichnet worden. Da habt ihr mit dem Original Wiener Prater Kasperl zusammengearbeitet, ne?
Prater Kasperl und Gerhard Haderer.
Und Gerhard, den Charakter.
Der Gerhard Haderer hat die Puppen designt mit einer Puppenbauerin gemeinsam. Mhm. Und der Prater Kasperl, also zwei Leute vom Prater Kasperl haben die Puppen gespielt und das war eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit, weil die ja auch improvisieren konnten. Mhm. Also es war dann oft so, dass die Puppen auf eine bestimmte Art und Weise unseren Dialogen Folgen haben lassen und manchmal, wenn das dann schon ein bisschen eingespielt war, konnten die dann vorgeben oder oder wenn es oft passieren ja dann auch Fehler, die lustig sind. Also viele Improvisationen entwickeln sich ja aus Fehlern oder daraus, dass man nicht mehr weiß, was ausgemacht war.
Da habt ihr den österreichischen Kabarettpreis bekommen damals.
Haben wir das? Ich weiß gar nicht. Ja, doch, ja.
Stimmt. Zumindest auf Wikipedia. Ja. Ich glaube, das kommt hin. Ne?
Ja, einmal waren wir nur nominiert, aber ich glaube, wir haben ihn da wirklich bekommen. Ja.
Sowas wird jetzt nicht angedacht in naher Zukunft, aber es wird wieder so Themenabende geben.
Es gab einen Themenabend vor auch schon wieder erschreckenden 6 Jahren, haben wir ein abendfüllendes Programm zum Thema Fake gemacht. Mhm. Also es hieß Fake, in Wahrheit falsch. Und das war so ein bisschen, also es lag so in der Luft damals, das Fake-Thema. Es war noch vor Trump, aber es war schon irgendwie so ein Begriff der Zeit und wir werden da jetzt quasi eine Nachfolgeproduktion dazu machen, wo es Ja, auch wieder um diese Fragen geht, was ist eigentlich die Stimme des Volkes? Wie lässt sich die beeinflussen? Was glauben wir, was die Mehrheit denkt? Und was macht es eigentlich mit uns, dass wir nicht mehr alle die eine Nachrichtensendung schauen? Das merke ich zum Beispiel an meinen Kindern sehr gut, oder an der Generation meiner Kinder. Dass man heute einfach gar nicht mehr voraussetzen kann, dass alle die gleichen Nachrichten schauen, ne? Es macht etwas mit einer Gesellschaft.
Das stimmt.
Und die Art und Weise, was man für bare Münze nimmt, das geht mittlerweile weit über dieses Fake-Thema hinaus, nicht? Weil es ja auch um die Bewertung geht. Was ist wichtig? Nicht nur, was ist richtig, sondern auch, was ist wichtig? Was,
Ja, dass man auch verschiedene
worauf muss ich
Kanäle anschaut.
schauen?
Ja.
Ja.
Zwei Kinder,
Ja.
schulpflichtigem Alter.
So ist es.
Hören die zu? Euch, Eltern?
Ja.
Wie funktioniert's?
Wie heißt das? Wie heißt diese blöde Formulierung mit die Kinder hören?
Was Sie hören wollen?
Nein, nein, die Kinder hören auf mich oder hören nicht auf mich, so heißt es. Na, also ich hoffe, dass es uns gelungen ist, ein einigermaßen demokratisches Verhältnis innerhalb der Familie zu erhalten. Noch schaut es ganz gut aus. Also es ist schon ein gegenseitiges Aufeinanderhören und
Wichtig.
Zuhören. Zuhörregeln haben wir zum Beispiel eingeführt.
Ah,
Also bei uns gibt es
wie schauen die
tatsächlich,
aus? Das
naja,
interessiert
wir haben
mich.
oft tatsächlich sowas wie eine Rednerliste, weil alle durcheinander reden und
Alles sehr kommunikativ,
alle sehr kommunikativ,
was
alle
ja
sehr
gut ist.
neugierig und teilweise auch sehr mitteilungsbedürftig.
Was auch gut ist.
Ich bin ein bisschen ein Erklärbär auch zu Hause, nicht nur zu Hause, aber auch. Und ich lege dann oft erkläre ich Dinge dann zu detailliert und dann werden die Kinder schon wieder ungeduldig und ich als Lehrerkind natürlich kann es nicht ganz ablegen, das Lehrerhafte, und setze dann oft so eine längere Erklärung an und dann kommen schon die nächsten Fragen und dann sage ich so, Moment mal, ihr habt es gefragt, jetzt zuhören, bis fertig ist.
Okay. Ist das echt so?
Ein bisschen. Also ich nehme mich da selber jetzt nicht mehr so ernst, aber es ist irgendwie halt, ja, irgendwie ist es in mir drin und ich hab das tatsächlich, dieses Durcheinanderreden mit einer strikten Rednerliste
Und da hält sich auch jeder dran.
manchmal in den Griff bekommen. Naja, oft nicht, aber der Versuch wird gemacht.
Die Mama ist auch so redselig.
Mama lässt mich das Spiel spielen und macht mit, ja.
Sehr gut. Wo und wie entspannst du dich? Braucht ja Ruhe auch.
Ja, also
Neben
gerade
diesen.
Stichwort Tinnitus.
Ja.
Ich entspanne mich tatsächlich am besten nicht bei Ruhe, also bei völliger Stille, sondern bei gleichmäßigen Geräuschen. Also was
Zugfahren,
ich
weil du vorher das
Zugfahren mag,
Zugfahren öfters angesprochen
ich
hast.
fahre viel mit dem Zug, weil wir eben viel in Österreich unterwegs sind. Und der Zug schon seit langem unser Transportmittel der Wahl sind, ist aber Wasserrauschen zum Beispiel ist für mich wirklich das absolut schönste Geräusch. Also das Schönste, was man hören kann, ist das Meer, der Wellengang des Meeres. Mir genügt aber schon die Donau. Also mir genügt im Zweifelsfall Kriezendorf an der Donau und wenn dann die Wellen, die kleinen Wellen so über die Steine prasseln, das macht schon was.
Aber ich kann mir jetzt Robert Stachel im Liegestuhl jetzt auch nicht so
Ich mir
vorstellen.
schon, ich kann mir
Ja?
das sehr, sehr gut vorstellen. Ja.
Das entspannt dich.
Das entspannt mich sehr. Und es lockert diesen Tinnitus. Also am Meer zu sitzen und das Meer rauscht und idealerweise zirpen noch die Grillen oder
Schön.
die Zikaden. Zirpen Zikaden eigentlich, sagt man dann. Oder schreien die, ich weiß es gar nicht.
Aber wir genießen
Aber
es, wenn wir das
das
hören.
Geräusch, das typische Geräusch am Mittelmeer, das entspannt mich wirklich sehr. Und ein Gläschen Wein hilft natürlich auch dabei, aber im Wesentlichen ist es dieses Geräusch und dieses Nichtstun.
Aber wie schläfst du dann ein? Ganz ruhig magst du es nicht.
Es ist der Tinnitus eh immer da.
Ja,
Nein,
aber
tatsächlich, ich habe keine Mühe, einzuschlafen. Also das ist schrecklich, so Einschlaf- und Durchschlafstörungen. Das ist echt froh, dass ich das nicht habe, nicht verschreien. Ich habe da wenig Mühe, außer Autolärm, das stresst mich schon. Also so direkt Hotel an der Hauptstraße brauche ich nicht. Aber so eine gemütliche innerstädtische Straße, wo auch Alkoholisierte draußen herum tollen oder Gläser klären, das stört mich eigentlich nicht beim Einschlafen.
Künftige Projekte, gibt es irgendwas, was jetzt ansteht, was man noch erfahren könnten?
Naja, also mit Maschik sind wir gut ausgelastet. Das wird sicher auch, auch noch so bleiben, wenn uns nicht schwere Schicksalsschläge einen Strich durch die Rechnung machen, dann haben wir eigentlich beide vor, damit noch sehr, sehr lange auf die Bühne zu gehen. Das wird dann interessant, ob die Stimmen, das frage ich mich manchmal.
Ob sich die
zwar
Stimmen
jetzt nicht
verändern?
Ganz das Hören, aber das Sprechen und das Hören sind ja jetzt nicht ganz voneinander zu trennen. Ob es so einen Moment geben könnte, wo man dann gar keine jüngeren Stimmen mehr machen kann, wo dann irgendwie das der Sprechapparat so schlaff wird, dass man dann nur noch alte Herren machen kann. Dann müssen wir das Programm jetzt entsprechend anpassen. Und das Publikum ist dann hoffentlich mitgealtert. Nein, und ansonsten, mich würde schon interessieren, auch ein bisschen mehr Theater zu machen, auch abseits von Maschik. Vielleicht auch mal Podcasts, so wie du hier. Schauen wir mal.
Die Stimme passt.
Danke.
Die Stimme passt gut.
Vielen Dank.
Danke für deinen Besuch. Danke, dass du so offen warst, über deinen Tinnitus zu sprechen mit uns.
Ja, was bleibt mir über?
Alles Gute. Dass
Danke
es nicht schlimmer wird. Gell? Das ist
Vielen
das
Dank.
Wichtigste. Dankeschön, Robert Stachel. Danke Ihnen für Ihr Interesse, dass Sie wieder dabei waren bei den Hörgesprächen. Sinnvolles aus dem Leben. Bis zum nächsten Mal. Danke dir.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Also das erste deutlich vernehmbare Wort meiner Kinder, das war schon besonders. Und ich habe auch, wenn ich mir heute Videos von den Kindern anschaue, dann ich kann mir das tausende Male anschauen und das ist einfach die wunderschönste Musik.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Eine Botschaft. Ich habe so ungern Botschaften, weil ich ja finde, dass man das raushören muss aus dem, was wir sonst so sagen. Und eine Botschaft, die so draufgedrückt ist, mag ich eigentlich gar nicht haben.
Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen?
Die Arbeit von Maschik ist ohne Hören völlig undenkbar. Theoretisch ohne Sehen wär's denkbar. Man könnte das, was wir machen, auch im Radio machen. Aber wir arbeiten so viel mit den feinen Zwischengeräuschen der Politik, dass das mit Hören sehr, sehr viel zu tun hat.